Alapa, geschätzte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kitab Aqdas Session. Jedenfalls hatten wir die Gelegenheit gehabt, das letzte Mal über den ersten Taras gemeinsam zu vertiefen und kommen jetzt eben zum zweiten Taras, den vielleicht einer der Freunde vorlesen kann. Und dann machen wir den gemeinsam zum Gegenstand unserer kontemplativen Betrachtung.
Das zweite Taras ist, mit den Anhängern aller Religionen in Freude und Eintracht zu verkehren, das zu verkünden, was der Sprecher am Sinai dargelegt hat, und in allen Angelegenheiten Gerechtigkeit walten zu lassen. Wer aufrichtig und getreu ist, sollte sich in strahlender Freude mit allen Völkern und Geschlechtern der Erde verbinden, da der Verkehr mit anderen Menschen Einheit und Eintracht schafft, was wiederum zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Welt und zur Neugeburt der Nationen führt. Selig ist, wer sich fest an das Seil der Freundlichkeit und des zarten Erbarmens hält, frei von Hass und Feindseligkeit. Dieser Unterdrückte ermahnt die Völker der Welt, Duldsamkeit und Rechtschaffenheit zu üben. Dies sind zwei Lichter im Dunkel der Welt, zwei Erzieher für die Bildung der Menschheit. Glücklich sind die, dazu gelangen, und weh den Achtlosen.
Ja, vielen Dank für die sehr schöne Rezitierung. Also wenn es zum ersten Taras es um die Reife des Menschen geht und um die Selbstverwirklichung, indem er sich der Manifestation zuwendet, aber dann auch, wir haben es jetzt, ich sage es jetzt vereinfacht, wir haben es ja ausführlicher beschrieben, seinen irdischen Pflichten nachzugehen, weil im Endeffekt Spiritualität von Baha'u'llah in diese Welt delegiert wird, nicht eine Sache ist, die man nur abseits und jenseits des gesellschaftlichen Lebens finden soll, sondern eine Sache ist, sondern sich darin manifestiert, dass man danach strebt, Tugenden, die ja Eigenschaften Gottes sind, die man dem Wesen Gottes zuschreibt, bestrebt sein sollte, im eigenen Charakter zu verwirklichen. Und diese Eigenschaften kann man dann eben nur sich aneignen, wenn man tatsächlich in Interaktion mit anderen in der Gesellschaft steht und eben sein Äußerstes tut, sein Bestes tut, eben um die Ursache für den Fortschritt und die Vortrefflichkeit seiner Mitmenschen zu werden. Und in dem Sinne geht es jetzt im zweiten Taras dann nahtlos weiter damit, dass man die Pflicht und Aufgabe hat, das Wohl anderer Menschen zu fördern. Und das passiert unter anderem eben durch das Gebot der Liebe und Verbundenheit gegenüber den Anhängern aller Religionen, gegenüber Menschen, die Vertreter aller Glaubensrichtungen sind. Die ihnen entgegenzubringende Zuwendung wird dabei eben auch mit der Pflicht der Lehrarbeit verknüpft, wenn es heißt, dass die Gläubigen die in Freude verkünden sollen, was der Sprecher am Sinai dargelegt hat. Das heißt also, zum einen ist in diesem zweiten Taras festgehalten, dass wir die Pflicht haben, unbedingungslos liebevoll zu allen Menschen zu sein, zu den Menschen der verschiedensten Weltanschauungen und Glaubensrichtungen und dergleichen. Und mit dieser liebevollen Haltung gegenüber unseren Mitmenschen geht eine weitere Kardinalstugend einher, und zwar die Pflicht, den Glauben Gottes zu lehren. Das darzulegen, was der Sprecher am Sinai dargelegt hat. Der Sprecher am Sinai ist offensichtlich ein Verweis auf die Offenbarungserscheinung Gottes gegenüber Mose auf dem Berg Sinai und bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Stufe der Göttlichkeit Baha'u'llahs. Baha'u'llah ist nicht nur ein Religionsstifter, er ist der, der auf dem Berg Sinai mit Moses gesprochen hat, der auf dem Berg Sinai diese Theophanie geschehen ließ, also die Begegnung mit Gott, das Erscheinen Gottes verwirklichen ließ, ja. Und diese Theophanie, also meine ich ja in der jüdischen christlichen Theologie im Betracht der Bibel und auch dieses Geschehens, dass Mose eben dort eine Begegnung mit Gott hatte, ist sehr, sehr, sehr wesentlich wichtig. Baha'u'llah bezieht das eben immer auf sich selbst, auf seine Stufe, auf die Stufe der Göttlichkeit des Urwillens. Und er betont ja auch dementsprechend, dass heute der Tag ist, an dem die Menschen hören konnten, was nur Moses hören konnte. Und an anderer Stelle sagt er ja, dass dieses Lan Taroni zu Unsur Taroni wurde, also dieses Du sollst mich niemals schauen, Moses konnte Gott nicht sehen, soll jetzt eben eine Alteration erfahren haben, ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, in der Offenbarungsgeschichte mit dem Zuruf von Baha'u'llah, dass eben jeder Mensch, der sich ihm zuwendet, nunmehr die Gnade erfährt, ihn auch sehen zu können, ja. Also es ist natürlich hier ein Verweis auf die Göttlichkeit Baha'u'llahs, auf die Größe seiner Offenbarung, die nicht seinesgleichen kennt in der Historie. Aber in diesem Zusammenhang betont ja seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass wir aufgrund der Liebe und Verbundenheit, die wir zu den anderen Menschen pflegen sollen, die Pflicht haben, die Aufgabe haben, den Glauben zu lehren. Denn es kann keinen größeren Liebesbeweis zu einem Menschen geben, als dass man die Ursache dafür wird, dass er an der Wahrheit Anteil nimmt. Kein Liebesbeweis zu einem Menschen kann größer sein, als die Ursache dafür zu sein, dass er den Sinn in seiner Existenz erfüllen kann. Hier geht es nicht nur um Informationen, die vermittelt wird, sagen wir mal, dass wir einfach sagen, die Bahá'í-Religion ist jetzt erschienen und dann ist das einfach eine Religion unter den Religionen und wir haben so und so viele Anhänger und dergleichen. Und by the way, es geht auch um Einheit der Menschheit bei uns. Hier geht es ja bei Bahá'u'lláh, wenn er davon spricht, das darzulegen, was der Sprecher auf dem Sinai dargelegt hat, dann sollst du eben die Zwiesprache zwischen Gott und Moses, also dieses ganze spirituelle, die spirituelle Tiefe, die eben einen Menschen hin zu Gott anziehen würde, so wie Moses einst von Gott berufen war, da diesen Funken sollst du in einem Menschen erwecken, ja? Das heißt, du sollst die Ursache dafür sein, dass er seine existenzielle Pflicht erfüllt, dass er das Vorrecht gewinnt, eben sich dessen bewusst zu sein, warum er existiert, warum er erschaffen worden ist. Und kein Ausdruck der Liebe kann größer sein, als in Liebe und in Verbundenheit anderen Menschen davon zu berichten, ja? Und natürlich liegt hier dann seine Heiligkeit bei Haul auch da, in welchem Geist das getragen werden muss. Das ist nicht nur eine Pflicht, die wir erfüllen, weil wir eine Pflicht erfüllen müssen, sondern das ist eine Sache, ein Zustand, der von tiefer Liebe gegenüber der Menschheit beseelt sein muss, ja. Und deswegen steht ja auch dann im nächsten Satz, im nächsten Vers, wer aufrichtig und getreu ist, sollte sich in strahlender Freude mit allen Völkern und Geschlechtern der Erde verbinden. Da der Verkehr mit anderen Menschen Einheit und Eintracht schafft, was wiederum zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Welt und zur Neugeburt der Nationen führt. Selig ist, wer sich festhält an das Seil der Freundlichkeit und des zarten Erbarmens, frei von Hass und Feindseligkeit. Also, ihr wird in diesem Vers nächst zum liebevollen Umgang mit Andersgläubigen und der Pflicht des Lehrens auch betont, in allen Dingen Gerechtigkeit walten zu lassen. Darum geht es ja dann im folgenden Vers. Die Verbindung dieser drei hehren Gebote, also Lehrarbeit, das Gebot der Liebe, und die unbedingte Gerechtigkeit gegenüber allen Dingen in der Welt des Seins. Die Verbindung dieser drei Gebote, das führt uns eben zum Verständnis von dem Kernziel der Bahá'í-Offenbarung, nämlich der Vereinigung der Menschheit, die von Bahá'u'lláh eben als Aufrechterhaltung der Ordnung in der Welt und Neugeburt der Nationen umschrieben wird. Denn so wird die Einheit der Menschheit von Kameradschaft und Liebe ge gegenüber allen Menschen getragen, ferner von der Vision um die Lehre Bahá'u'lláhs. Wir können keine Einheit der Menschheit haben, wenn nicht die Lehren Bahá'u'lláhs unsere Vision sind als Menschheit. Das funktioniert sonst nicht. Sonst werden wir so viel Diversität und wieder so viel Meinungsverschiedenheit haben, dass die Einheit in sich nicht möglich ist. Ja? Das heißt also, natürlich ist der Dachverband von Einheit die Zuwendung zu der Vision Bahá'u'lláhs. Ja? Und dann ist natürlich der Geist, der das alles beseelt, diese Vision, Kameradschaftlichkeit und Liebe. Allein die Lehre Bahá'u'lláhs allerdings ist die Gewähr für den dauerhaften Bestand dieser Einheit und der geistige Grund für den Aufbau einer neuen Zivilisation. Aber dann ist entscheidend das Prinzip der Wahrung unbedingt der Gerechtigkeit, die keinerlei Bevorzugung oder Benachteiligung jedweder Art, ob konfessionell, sozial oder national zulassen würde und so dem Gerüst einer neuen Weltordnung als maßgebende Norm erst Leben verleiht. Also die Liebe, die Vision von Bahá'u'lláhs Offenbarung und dann natürlich auch als operationale Vorzugsrichtung des Denkens natürlich die Gerechtigkeit, weil es dann eben keine Bevorzugung, keine Benachteiligung gibt, weil dann eben auch die Augen davor geschlossen werden, wer welche Konfession hat, welchen sozialen Stand, wer welcher Nationalität angehört oder so weiter und so fort. All diese Labels bedeuten dann eben nichts mehr vor dem Maß der Gerechtigkeit und dementsprechend ist die Trinität dieser drei Dinge, die Vision von Bahá'u'lláhs Offenbarung, die Liebe und die Gerechtigkeit eben Gewähr dafür, dass die Einheit der Menschheit verwirklicht werden kann. Und als ethischen Maßstab legt dann seine Heiligkeit Bahá'u'lláh dabei, seinen Anhängern im Umgang mit anderen Menschen auf, Freundlichkeit und Erbarmen zu bezeigen, das Herz von Hass und Feindseligkeit zu läutern, wie wir schon ge gehört haben, sowie, und das ist jetzt entscheidend, Duldsamkeit und Rechtschaffenheit zu üben. Dabei bezeichnet seine Heiligkeit Bahá'u'lláh eben diese letzten beiden Eigenschaften als zwei Lichter im Dunkel der Welt, als zwei Erzieher für die Bildung der Menschheit. Duldsamkeit, wir müssen jetzt verstehen, was er damit gemeint ist. Duldsamkeit ist dabei die Fähigkeit, etwas zu ertragen und in Geduld über sich ergehen zu lassen. Ja, was sich als eine notwendige Schlüsseltugend im Umgang mit den Mitgeschöpfen erweist, vor allem mit denjenigen, die dann halt vielleicht noch nicht so weit sind in ihrem Verständnis von der Wahrheit, ja. Und Rechtschaffenheit hingegen ist die grundlegende Haltung, seine Pflicht gegenüber Gott zu erfüllen und sich dementsprechend in Neigungen und Bestreben an hehren Prinzipien zu orientieren. Also, dass das Handeln, das Denken und Verhalten von Prinzipien geprägt ist, die einen kollektiven Mehrwert haben. Das ist Rechtschaffenheit und eben Duldsamkeit, wie gesagt, über sich ergehen zu lassen, etwas zu ertragen in Geduld, im Umgang mit Mitmenschen. Ja, und dementsprechend sind das eben die zwei Lichter der Welt, die zwei Erzieher für die Bildung der Menschheit. Die Motive nehmen natürlich beim Handeln und eben die Langmut, die Geduld, die Fähigkeit, auch Fehler eines anderen also an sich unbeurteilt stehen zu lassen und eben in diesem Zusammenhang dann ein wegweisendes Beispiel zu sein, ja. Und das sind die zwei Lichter im Dunkel der Welt, zwar jetzt hier für die Bildung der Menschheit, die Baha'u'llah dem Einzelnen eben anrät. Und dann wissen wir, dass es so einen ähnlichen Vers gibt von Baha'u'llah, wo er zwei Säulen der Welt, zwei Lichter der Welt beschreibt, wenn es um die Institutionen geht. Und er spricht da von Gerechtigkeit und von Beratung zum Beispiel. Entschuldigung, von Beratung und Erbarmen. Gerechtigkeit war ja hier. Von Beratung und Erbarmen als eben zwei Säulen, als zwei Träger eben für den Aufbau der neuen Weltordnung. Ja, in diesem Zusammenhang, glaube ich, dann können wir weitermachen mit Absatz, mit dem dritten Taras, mit dem nächsten Absatz. Im Grunde, glaube ich, ist hier wichtig, dass wir die Verbindung nochmal sehen von den beiden Lehrsätzen, die bisher dargelegt worden waren. Einmal geht es um die Verwirklichung von uns selbst und die Selbstoptimierung, die Manifestierung von unserer latenten möglichen menschlichen Reife, die abhängt von der Anerkennung Gottes, der Befolgung seines Willens und dass sich das dann eben ausdrückt in einem Leben, wo wir auch danach streben, natürlich an einem relativen Maß an Wohlstand Anteil zu nehmen. Ich sage relativ, weil natürlich für jeden das Maß anders ist, mit den Möglichkeiten, die halt das Leben eröffnet. Aber dass es dann eben so ist, dass für Baha'u'llah Spiritualität und Geistigkeit, wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht mehr zu trennen ist von den sozialen und grundlegenden gesellschaftlichen Bedingungen des alltäglichen Lebens. Und das ist natürlich auch ein neuer Ansatz an das, wie man Religion halt in der Vergangenheit vielleicht versucht, ein bisschen halt in ein Korsett von Spiritualität zu schnüren. Und dann allerdings ist hier der zweite, dann Tarasan, der Auftrag, mit anderen Mitmenschen in Liebe und Verbundenheit zu interagieren. Und ganz wichtig, diese Liebe und diese Verbundenheit, die drückt sich dann dahingehend aus, dass wir auch natürlich darlegen, was wir an Gut der Wahrheit mit uns tragen. Dass wir natürlich Menschen einen Anteil daran schenken, an der größten Ehre, die einem Menschen zuteil werden kann, nämlich an Anteil zu nehmen an der Botschaft und Offenbarung Baha'u'llahs, ja. Und in diesem Zusammenhang, also wir sehen, diese beiden Lehrsätze hängen miteinander zusammen, kommen wir dann nun also zum dritten Taras, ja.
Das dritte Taras handelt vom guten Charakter. Ein guter Charakter ist wahrlich der beste Mantel Gottes für die Menschen. Gott schmückt damit seine Geliebten. Bei meinem Leben, das Licht eines guten Charakters überstrahlt die Sonne und ihren Glanz. Wer ihn erlangt, gilt als Juwel unter den Menschen. Ruhm und Aufschwung der Welt hängen völlig davon ab. Ein guter Charakter ist das Mittel, die Menschen auf den geraden Pfad zu leiten und zur großen Verkündigung zu führen. Wohl dem, der mit den heiligen Merkmalen und dem Charakter der himmlischen Heerscharen geschmückt ist. Es ziemt euch, den Blick in allen Lebenslagen und auf Gerechtigkeit und Redlichkeit zu richten. In den verborgenen Worten hat unsere erhabenste Väter feierlich diese Äußerung offenbart. O Sohn des Geistes, von allem, das meistgeliebt, ist mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach mir verlangst, und missachte sie nicht, damit ich dir vertrauen kann. Durch ihre Hilfe wirst du mit deinen eigenen Augen und nicht mit denen anderer sehen, und durch die eigene Erkenntnis und nicht durch die deines Nächsten Wissen erlangen. Erwäge in deinem Herzen, wie du sein solltest. Wahrlich, Gerechtigkeit ist meine Gabe an dich und das Zeichen meiner Gnade. Halte sie dir immer vor Augen. Wer gerecht und redlich ist in seinem Urteil, steht auf einer hohen Stufe und hält einen erhabenen Rang. Das Licht der Frömmigkeit und der Aufrichtigkeit leuchtet strahlend aus seiner Seele. Wir hoffen sehr, dass die Völker und Länder der Welt des Strahlenglanzes dieser beiden Leuchten nicht beraubt bleiben.
Also, der dritte Lehrsatz dieses heiligen Tabletts ruft dann eben den Menschen zur Entfaltung eines guten Charakters auf. Und das ist natürlich auch in der Logik, wie wir jetzt bisher das Tablett für uns durchgegangen sind, auch natürlich naheliegend, weil es ja darum geht, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah darlegt, dass wir also im ersten Taras, dass wir also eben im Endeffekt wie die Pflicht haben, unsere menschliche Reife zu erlangen, also diese latenten Potenziale, die in uns verborgen sind, nach außen zu tragen. Und das funktioniert eben nur, indem wir Anteil nehmen an den Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und die Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, die in unserem Charakter zu verwirklichen, würde bedeuten, einen guten Charakter aufzuweisen. Ja, das heißt, einen guten Charakter zu haben, hat eine klare Maßrichtung. Und die Maßrichtung ist, dass du dich an den Eigenschaften orientierst, die du auch Gott zuschreiben würdest. Und Eigenschaften, die du nicht Gott zuschreiben würdest, sind dann auch tendenziell nicht Merkmal eines guten Charakters, ja. Und so einfach kann man sich das so dann greifbar machen. Also eine sehr einfache spirituelle Pädagogik, die uns hier dargelegt wird. Natürlich in der Umsetzung unendlich schwer, aber wir können uns im Endeffekt an diesem Maßstab halt orientieren, gedanklich, ja. Und den guten Charakter definiert seine Heiligkeit Baha'u'llah eben als Anteil an den heiligen Merkmalen der himmlischen Herrscharen auch an dieser Stelle. Also Eigenschaften, die wir den himmlischen Herrschern zuschreiben. Man muss sagen, an einer anderen Stelle hat seine Heiligkeit Baha'u'llah sogar auch die himmlischen Herrscharen definiert und gesagt, die himmlischen Herrscharen sind eigentlich auch nicht unbedingt individuelle Entitäten, sondern himmlische Herrscher bedeutet nichts anderes als die Namen und Eigenschaften vom Königreich der Namen, ja? Und wenn wir zum Beispiel sagen, dass die himmlischen Herrscher einzelne Persönlichkeiten sind, dann stimmt es in einem gewissen Sinne auch. Allerdings in der Sinnlogik von dem, was wir hier nachvollziehen. Die Eigenschaften eigentlich von Gott sind es, die wir mit den biblischen Engeln oder so gleichsetzen. Oder von denen der Koran sagt, dass es diese himmlischen Jungfrauen sind im Paradies, die aufwarten und so. Das ist nichts anderes als ein Sinnbild für Eigenschaften, für Tugenden, für Qualitäten, für Attribute. Nur mal ganz kurz festgehalten. Auch so abstrakt das auch klingt, aber ein philosophisches Prinzip, eigentlich die ganze Welt des Seins, nichts ist mehr real in der Realität als das Dasein von Eigenschaften. Die Eigenschaften sind es, die in Wirklichkeit die Matrix der Realität sind. Alles andere ist nur eine Inszenierung von Eigenschaften und dem Nichtvorhandensein von Eigenschaften und das recycelt sich in der Historie der Menschheit über Tausende von Jahren in einer anderen Art und Weise. Es geht immer um dasselbe Prinzip. Die Interaktion von Eigenschaften, mal fehlt eine Eigenschaft nicht mal, sondern es fehlen Eigenschaften in der Welt des Seins und so entstehen halt dieselben Probleme von der Antike bis in die Moderne, immer in einer anderen Facette, aber mit einem anderen Gewand, aber es ist dasselbe Prinzip. Und so reinszeniert sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder das Dasein oder Nicht-Dasein von Eigenschaften. Und Baha'u'llah sagt deswegen das Sura Waffa auch, dass eigentlich die Eigenschaften von Gott und die Qualitäten das einzig Wahre und Reelle sind in einer Welt, wo alles andere eigentlich der Wahrnehmung und der Interpretation untersteht, ja. Und es heißt im Endeffekt, ist es eben so, dass die Eigenschaften, die wir ja jetzt sozusagen von dem wissen, dass sie diese Welt des Seins eben durchdringen und dergleichen, dass sie aus dem Reich der Namen und Eigenschaften kommen. Vom Reich der Namen und Eigenschaften wissen wir, dass es diese nächste Welt ist, in Anführungsstrichen, von der wir sprechen, ja. Das heißt also, ich sage jetzt nächste Welt in Anführungsstrichen, weil mittlerweile wissen wir ja, diese beiden Sphären sind voneinander nicht zu trennen. Es sind zwei verschiedene Dimensionen, die aber in Wirklichkeit eine in sich ineinander greifende Daseinswirklichkeit bedeuten, ja. Also das körperliche Leben und das geistige Leben ist eigentlich nicht voneinander getrennt. Und im Endeffekt ist es so, dass auch der Geist nicht irgendwo in eine andere Welt geht, sondern schon immer in jener anderen Sphäre ist, ja. Aber die Wahrnehmung nicht gegeben ist, weil wir gebunden sind an die Wahrnehmung durch unsere körperlichen Sinne und dergleichen. Und jetzt kommt natürlich auch dieser Absatz aus 7 Täler, wo seine Heiligkeit Baha'u'llah im Tal des Staunens auch zum Beispiel über die Mystik vom Traum spricht und dergleichen und von Intuition und von Vorahnung und solchen Dingen. Und an anderen Stellen gibt es ja auch diese und ähnliche Zitate zu dem Thema. Also im Endeffekt sind diese beiden Sphären voneinander nicht zu trennen. Und wenn wir sagen, dass sozusagen wir sterben, dann sind wir eigentlich einfach, wir sind hier in dieser Welt müssen wir an unserem Bewusstseinslevel arbeiten. Und das ist ja der ganze Auftrag, der Missionsauftrag, das Mandat, das wir haben in diesem Leben. Und Religion ist dazu da, damit du Bewusstsein schaffst, systematisch, zielgerichtet und dergleichen, weil sonst könnte dein Bewusstsein auf Social Media gelenkt von dem einen oder anderen Meinungsmacher in tausend Richtungen gehen, ja? Das heißt, Offenbarung ist dazu da, dass du halt an deiner Erweckung, an der Bewusstseinsentfaltung systematisch arbeiten kannst. Und das ist auch der kleinste Nenner von allen Religionen, der größte Nenner, wenn man so will, ja? Aber im Endeffekt ist es dann halt also so, dass wir in der nächsten Welt ein pures Bewusstsein sind, ja? Und eigentlich sind wir also schon immer in der anderen Sphäre. Das ist jetzt alles Wiederholung, weil wir diese Themen schon besprochen haben. Ich versuche das über einen anderen Weg aber nochmal ein bisschen zu erschließen für uns. Also wenn wir in der anderen Welt sind und schon immer da gewesen sind, dann ist es so, dass der Grad unserer Stufe oder unseres Bewusstseins davon abhängt, wie viel wir an den Eigenschaften und Namen, die wir Gott zuschreiben und die eigentlich in dieser Sphäre des Königreiches der Namen existieren und in diese Welt reindringen, eindringen, ja, wie viel wir an diesen Eigenschaften Anteil genommen haben. Und im Endeffekt ist es ja so, dass eigentlich also dementsprechend diese himmlischen Herrscher nichts anderes als die Eigenschaften Gottes sind. Wir schreiben den himmlischen Herrschern auch einzelne individuelle Identitäten zu und sagen, das sind besondere Seelen wie die Hände der Sache Gottes. Andere Bahai, die keine Hände der Sache Gottes waren, aber herausragende Inspiration für uns bedeuten oder dergleichen. Oder auch einfach Menschen aus unserem Umkreis, die jetzt heimgegangen sind in die nächste Welt und dergleichen. Wir schreiben denen diese Individualität zu, weil im Endeffekt das Menschen sind, die dann in diesem größeren ganzen Ozean von Namen und Eigenschaften Wellen, Tropfen oder dergleichen sind, ja? Sie sind sozusagen eins geworden in diesem Ozean an Namen und Eigenschaften Gottes. Und wenn wir sagen, dass wir die Hilfe von bestimmten Seelen oder so erflehen für unser persönliches Leben, dann kann diese Seele oder dann wirken diese himmlischen Herrscher, diese Seelen in unser Leben als Kanal für diese Namen und Eigenschaften, die uns bemächtigen, ermächtigen und Kraft geben. Natürlich ist eine Seele wie Mollah Hussein oder dergleichen so befähigt gewesen, an den Namen und Eigenschaften Anteil zu nehmen, dass er diese Ehre haben wird bis in alle Ewigkeit, ein Werkzeug, ein Kanal, ein besonders produktiver, ertragreicher, in Anführungsstrichen, Sauerteig zu sein, weil Baha'u'llah benutzt dieses Wort für die Seelen in der nächsten Welt, Sauerteig zu sein für die Entstehung und Formung dieser Welt. Das heißt, die anderen Seelen, wie seine Heiligkeit Baha'u'llah sagt, sind der Sauerteig dieser Welt. Und das passiert nicht durch den Willen der einzelnen Seelen oder dergleichen, die in der nächsten Welt sowieso eingetaucht in die Sphäre der Mysterien und Wahrheiten und dergleichen, sowieso alle dem göttlichen Willen und dergleichen unterworfen sind, sondern es ist eine Gnade von Baha'u'llah, dass er bestimmte Seelen, denen das Privileg schenkt, als Werkzeug von ihm in dieser Welt zu wirken. Natürlich braucht Baha'u'llah keine Schnittstelle. Er braucht keine Menschen oder Seelen, die irgendwas für ihn tun. Das ist ein Vorrecht. Also alles, was in der Welt des Seins passiert, ist immer der Urwille, ist immer Baha'u'llah. Himmlischen Herrscher oder dergleichen machen gar nichts. Sie sind Werkzeuge von Baha'u'llah, denen er die Ehre verleiht, in diese Welt zu wirken. Das ist diese ewige Ehre, von der wir sprechen, die dem Dasein des Menschen, seiner Existenz, seinem Leben, sage ich, weil das Leben ist ja nicht nur auf die Lebenszeit hier beschränkt, die dem Leben der Seele eben Bedeutung verleiht. Dieses, was wir nennen, den Dienst in beiden Welten, den Dienst in der nächsten Welt, Lehrarbeit in der nächsten Welt. Du kannst keine Lehrarbeit in der nächsten Welt mehr machen, weil wir alle schon eingetaucht sind in den Ozean der Wahrheit, weil wir pures Bewusstsein sind. Was Lehrarbeit bedeutet, ist, dass du die Ursache dafür wirst, in diese Welt einzuwirken, als Energie, energetisch, als Kanal für Baha'u'llahs Willen. Er braucht natürlich keine bestimmten Medien wie uns, die dann halt sozusagen in diese Welt wirken würden, aber er benutzt sie als in seiner Gnade und verleiht ihnen damit die Ehre, dass sie eben eine Wirkkraft seiner sein dürfen in dieser Welt. Und Seelen, die an bestimmten Namen und Eigenschaften Anteil hatten, die werden von seiner Heiligkeit Baha'u'llah für die Beantwortung von diesem oder jenem Gebet benutzt, wo es um eine bestimmte Eigenschaft, um eine bestimmte Qualität, um die Offenbarung eines bestimmten Attributes geht. Und da wird eine Seele genommen, die an diesen Eigenschaften Anteil hatte. Die Seele, die diese Eigenschaften nicht innehat, die wird dann dementsprechend als Werkzeug nicht benutzt. Und das ist dann eben das, was wir als besondere Ehre, besonderes Vorrecht empfinden, wenn wir das so verstehen wollen, wie, also wie Abdu'l-Bahá das jetzt beschreibt, mit dem Wirken Baha'u'llahs und der anderen Seelen aus der anderen Sphäre in dieser Welt. Im Endeffekt bleiben wir natürlich in den Limits von unserer menschlichen Vorstellungskraft, aber das ist so in etwa so das, was Abdu'l-Bahá so als Prinzip, als Konzept, als Logik hinter diesem Prinzip beschreibt worden, dass die anderen Seelen in diese Welt reinwirken. Und die himmlischen Herrscher sind dementsprechend, weil darüber haben wir gesprochen, was meinen wir mit den himmlischen Herrschern? Es sind eigentlich Eigenschaften und Qualitäten Gottes. In erster Linie primär. Dann erst in zweiter Bedeutungsebene sind es eigentlich, und das ist natürlich die berühmtere Interpretation, sind es eigentlich so Seelen, die in der nächsten Welt sind. Ja, es sind besondere Seelen, die dann sozusagen dann halt eben den Willen Gottes erfüllen oder dergleichen. Aber im Endeffekt sind beide Ebenen miteinander verbunden, weil diese Seelen Anteil an Eigenschaften genommen haben, werden sie eben zu dieser, in Anführungsstrichen, Streitmacht für die Verwirklichung des göttlichen Willens auf Erden sozusagen, ja? Das heißt, diese beiden Ebenen der Bedeutung, die halt in dieser Begrifflichkeit oder in der Terminologie von himmlischer Herrstand steckt, sind eigentlich miteinander verbunden. Und deswegen werden auch schon Seelen in dieser, und das ist das Spannende, weil himmlische Herrscher hat doch keiner gesagt, das sind nur die Seelen in der nächsten Welt. Es gibt auch sogar Zitate von Bab und seiner Heiligkeit Baha'u'llah, die eigentlich die himmlischen Herrscher auf die Gläubigen in dieser Welt beziehen. Warum? Weil wenn du natürlich im Dienst an der Sache Eigenschaften Gottes annimmst, dann ist es egal, ob du jetzt noch lebst oder tot bist. Du bist da dem Zustand einer himmlischen Herrscher. Und dementsprechend ist das nicht nur ein Zustand, den du im Tod erfahren kannst, sondern ein Zustand, der schon in diesem Leben deiner zuteil werden kann, ja. Und das ist eigentlich also im Endeffekt nur möglich, indem du Anteil nimmst und eins wirst mit den Eigenschaften und Qualitäten, die du durch das Reich der Namen und Eigenschaften eigentlich Gott zuschreibst. Und das bedeutet eigentlich himmlische Herrscharen, ja. Anteilnahme an den Eigenschaften, Wirkung der Eigenschaften in dieser Welt. Und ich glaube, vielleicht wissen wir das auch schon, aber vielleicht wussten wir das auch nicht. Im Endeffekt glaube ich einfach nur, es eröffnet uns eine, glaube ich, einen doch technisch betrachtet einen tieferen Blick in diese Terminologie, finde ich. Ja? Also im Endeffekt, es geht um die Erschließung von Namen und Eigenschaften und das passiert aus der nächsten Welt in diese Welt durch den Kanal von bestimmten Individuen, die halt also herausragende Helden waren oder an denen wir uns wenden im Gebet und deren Companionship, also deren Gefährtentum wir dann ersuchen in unserem Dienst oder in unserem Lebenswandel. Und zugleich eben kann jeder von uns selbst auch Anteil nehmen, um in die Reihe der himmlischen Herrscher eingegliedert zu werden. Und es bedeutet nicht nur, dass man einfach Baha'i wird, sondern es bedeutet, dass man eben ein Mensch ist, der sich Baha'u'llah zugewandt hat und danach strebt, den Mantel eines guten Charakters zu tragen. Ja. Und deswegen heißt das ja auch hier, es geht um den guten Charakter. Also ich meine, alles, was ich gesagt habe, wird ja jetzt. Diese Deutung wird ja bestätigt durch das, was wir in diesem Absatz sehen. Es geht einerseits um den guten Charakter und dann sagt Baha'u'llah am Ende vom ersten Absatz von dem dritten Taraz, wohl dem, der mit den heiligen Merkmalen und dem Charakter der himmlischen Herrscharen geschmückt ist. Das heißt also, diese beiden Ebenen hängen miteinander zusammen, ja? Und dementsprechend, also haben wir jetzt ein bisschen auch darüber gesprochen, was mit himmlischen Herrschern gemeint ist, aber und damit wir noch ein bisschen vorankommen. Also im Endeffekt, spannend ist dabei, dass der gute Charakter des Einzelnen also im Zusammenhang mit dem Wohl des Kollektivs gebracht wird. Das ist sehr, sehr entscheidend. Denn hier heißt es auch von seiner Heiligkeit Baha'u'llah, dass Ruhm und Aufschwung der Welt völlig davon abhängen. Ja, also es geht nicht nur darum, dass du ein guter Mensch bist, um ein guter Mensch gewesen zu sein. Natürlich ist der Sinn im Leben eines Menschen, der ist getrennt von dem, wie der Ist-Zustand des Kollektivs ist. Weil wir haben nur ein Leben zu verantworten, wie Shori Effendi richtig sagt. Und das ist unser eigenes. Aber damit wir das werden, was wir werden können, müssen wir das Wohl des Kollektivs in Betracht ziehen. Und darüber haben wir oft geredet, dass das so anders ist in der Baha'i-Ethik. Dass du nur wirst, was du sein sollst, wenn du dafür bestrebt bist, etwas zu tun, damit andere das werden, was sie sein sollen, ja? Und dementsprechend wird hier natürlich also das Wohl des Kollektivs mit der Verwandlung des Einzelnen in Zusammenhang gebracht. Das heißt, Ruhm und Aufschwung der Welt hängt völlig davon ab, dass wir also mit dem Mantel eines guten Charakters gekleidet sind. Dann auch erweise sich der geheiligte Charakter des Gläubigen als effektives Mittel, heißt es, die Menschen auf den geraden Pfad zu leiten und zur großen Verkündigung zu führen. Sehen wir das? Mittel, die Menschen auf den geraden Pfad zu leiten und zur großen Verkündigung zu führen. Also für die Annahme der Bahai-Sache zu bereiten. Lehrarbeit, darum ging es in Taraz Nummer 2, du sollst darlegen, was der Sprecher auf dem Berg Sinai sagt. Taraz Nummer 3 sagt dir, allerdings muss dein Leben ein Ausdruck davon sein, dass du dem Sprecher auf dem Berg Sinai begegnet bist. Das kann nicht einfach nur so sein. Hearsay, ja, Botschaft von Sprecher vom Berg Sinai. Du musst in deinem Leben das auch versuchen zu verkörpern. Und das ist das effektivste Mittel, die Menschen auf den geraden Pfad zu führen, also für die Annahme der Bahai-Sache zu bereiten. So sind also das Handeln und Verhalten des einzelnen Bahai, wie es an verschiedenen Stellen sowieso in den Schriften heißt, selbst ein überzeugender und erhabener Beweis für die Wahrheit der Sache Gottes und dementsprechend ein mächtiges Instrument des Lehrens, der Vermittlung von Wahrheit, um also eben die Augen der Mitmenschen zu öffnen und die Mitmenschen zur Erkenntnis zu führen. Und dann sehr entscheidend, als ethische Komponente hebt seine Heiligkeit Baha'u'llah dabei eigens die Tugenden der Gerechtigkeit und Redlichkeit hervor, aus denen eben folglich wahre Frömmigkeit und Aufrichtigkeit entspringen. Ja, also dabei wird unter Redlichkeit im Kern eigentlich die Übereinstimmung der Rede einer Person mit dem, was sie auch tut, verstanden. Das ist Redlichkeit, also die Kohärenz von dem, was man sagt und von dem, wie man sich verhält. Und die Gerechtigkeit wird in diesem Kontext des dritten Taras durch das verborgene Wort ja ganz klar beschrieben, als die Fähigkeit, ein wahres, richtiges Urteil zu fällen. Und in diesem Sinne baut das wahre innere Glaubensbekenntnis eben eines Menschen letztlich in der Tat auf den beiden Eigenschaften der Redlichkeit und Gerechtigkeit auf. Die Beurteilung von Wahrheit, das ist Gerechtigkeit, deswegen heißt es ja, du sollst mit eigenen Augen sehen, nicht mit den anderen, durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten. Und dann diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Also die Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, was wir nur dem Menschen zuschreiben, nicht der Pflanze und nicht dem Tier, das ist eine essentielle Qualität des Menschseins. Und dann eben die Redlichkeit, die dann besagt, dass du natürlich danach streben musst, dass das, was du als überzeugend wahr empfindest, dass du das auch in deinem Handeln umsetzt. Und so schließt sich natürlich der Kreis auch zu Absatz Nummer 1 von Kitab Ardas, wo es darum ging, die Manifestation Gottes zu erkennen und dann eben die andere Seite der Medaille bei dieser Zwillingspflicht nach den Geboten des Offenbarers auch zu handeln. Die Manifestation zu erkennen ist ja Gerechtigkeit in der tiefen Nuance. Warum? Weil Gerechtigkeit beschrieb Baha'u'llah als die Fähigkeit, ein Urteil um den Sachverhalt der Wahrheit zu fällen, um zwischen konstruktiven und destruktiven Wirkkräften, Einflüssen und so weiter zu unterscheiden. Und das ist also ein Aspekt. Und dann die Befolgung der Gebote ist dann eben die Redlichkeit, die Kohärenz von, was also Kohärenz schafft zwischen dem, was du glaubst, das wahr ist, und von dem, was du dann eigentlich berufen wärst zu tun, wenn das denn wirklich die Wahrheit wäre, ja? Und dann habe ich gesehen, dass Kiumas nochmal seine Hand hochgemacht. Bitte.
Ja, du hast jetzt sehr viele gute Sachen gesagt. Ich versuche das jetzt im Kopf auch wieder Ordnung reinzubringen. Also das, was ich verstanden habe, ist, dass die Seele diese Tugenden hat oder diese Charaktereigenschaften, Liebe, Gerechtigkeit und so weiter. Und dass wir daran arbeiten sollen, diese herauszukitzeln, herauszuarbeiten, zu verfeinern, zu ver, sag mal, ja, zur Vollkommenheit zu bringen, damit wir unser Sein und Tun eins wird. Und dann im verborgenen Wort über Gerechtigkeit, das, was ich oft verstanden habe, aber viele nicht drüber sprechen, ist, dass er sagt ja, erwäge in deinem Herzen, guck mal in dir rein, also deine Seele, dein Charakter, deine Tugenden, deine geistige Essenz, was ist sie? Verstehe sie, also das, was möglich ist, davon zu verstehen. Und arbeite daran, weil in der Welt, in der wir leben, versuchen wir mit den Augen anderer zu gucken, versuchen wir alles durch die Meinung anderer zu verstehen, aber wir vernachlässigen dann halt uns mit unserer göttlichen Essenz. Und das ist ein Aspekt, der mir ins Auge kommt hier.
Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Ja, ich meine also im Endeffekt allein nur diese Schlagbegriffe, wie halt, ich sage extra Schlagbegriffe, weil das ja mächtige Konzepte sind. Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Gerechtigkeit. Baha'u'llah, wenn er generell von dem guten Charakter spricht, von dem Mantel, von dem besten Mantel Gottes für die Menschen als guten Charakter und dass man dann als Juwel unter den Menschen gilt und dass Ruhm und Aufschwung der Welt völlig davon abhängt, das ist eine sehr große Verantwortung, die natürlich den Geschöpfen hier auferlegt wird, ja, dass man wirklich an der Entwicklung eines guten Charakters arbeiten soll, weil das eben dein lebensbestimmter Sinn ist. Und weil eben die Besserung der Welt davon abhängt, von der Veränderung von dir selbst als Individuum und eben tatsächlich, weil es ein geistiges Prinzip in sich trägt, und zwar, dass dass die Entfaltung von deinem Bewusstsein, ich sage Seele, Bewusstsein, wir wissen ja mittlerweile, Seele ist halt eben nichts anderes als der abstraktere Begriff für Bewusstsein, weil die Bewusstseinsentfaltung halt eben auch davon abhängt, ja, dass wir mehr und mehr an diesen Qualitäten, die wir Gott zuschreiben, Anteil nehmen und so wird unsere Sicht auf die Wahrheit immer vergrößert, je mehr wir eben in der Lage sind, in den Kategorien von Tugenden in die Welt zu schauen.
Und wie hängt das jetzt mit den geistigen Prinzipien zusammen? Weil wir sagen ja, geistige Prinzipien, das ist ja schon geistiger Level. Aber wir sollen ja auch gucken, wie jedes dieser geistigen Prinzipien praktisch anwendbar ist. Also sagt dieses dritte Taros, dass man Prinzipien als auch Tugenden umsetzen soll.
Die
Oder
Frage ist also sozusagen, wie hier dieser Lehrsatz sagen würde, wie man die Tugenden umsetzt. Ist das die Frage gewesen oder der Gedanke?
allgemein, dass man beides umsetzen muss, Tugenden und Prinzipien, und sehen, wie es praktisch applikabel ist.
Wir sehen praktisch, wie was ist?
Umsetzbar ist.
Ah, umsetzbar ist, ja. Also, ja, also im Endeffekt, ich meine hier zum Beispiel oder vorweggenommen, im Endeffekt müssen wir uns ja bewusst machen, dass ja anders als bei dem Aufruf vom Humanismus oder so weiter oder jetzt Sachen, die jetzt zum Beispiel eine politische Partei sagen würde, der Auftrag zur Selbstoptimierung im Bahá'í-Glauben und zur Besserung der Gesellschaft ja an sich von einer geistigen Motivation abhängt, ja. Das heißt also, du müsstest ja eine Motivation finden, dass du Dinge tust für Menschen, die dir nie begegnen, die du gar nicht kennst und für eine Welt, die du nicht mehr erleben wirst, für Menschen, die jetzt in Generationen nach dir leben. Aber das alles muss ja trotzdem dir Antrieb geben, dass du das machst. Und dass wir das machen, hängt also mit einem geistigen Prinzip zusammen, schon von vornherein. Und das geistige Prinzip ist einfach, dass diese Tugenden und Eigenschaften nicht nur einfach Sachen sind, die hinter dem Begriff Tugend und Eigenschaften stecken, sondern dass sie a priori noch dem Begriff Eigenschaft und Tugend voraus eigentlich präexistent sind. Es ist das, was Platon als das Reich der Archetypen beschreibt, als Reich der Idealtypen. Das Wort Idee, wie ich schon oft gesagt habe, kommt hier von Platon. Das ist das Konzept, dass Eigenschaften an sich, noch bevor es den Begriff Eigenschaft gab in der Welt des Seins, auf Griechisch, Arabisch, was auch immer, auf welcher Sprache, dass das schon eine Kraft war für sich, eine Wahrheit für sich, eine Existenz für sich hatte. Und dass eigentlich der Sinn in unserem Leben ist, an diesen Eigenschaften, die wir nur latent in uns tragen, wie du richtig gesagt hast, der Mensch ist per se gut, der ist gut, weil er die Neigung dazu hat, an diesen Eigenschaften Anteil nehmen zu können, weil sie latent in ihm sind. Wie dieses Konzept von dem Bergwerk Reichstein, Edelstein. Die Edelsteine sind da, ja, die sind latent da. Und das heißt also, an diesen Eigenschaften Anteil zu nehmen, an dieser Wirkkraft Anteil zu nehmen, ist dementsprechend also für sich genommen schon ein geistiges Prinzip, weil damit überhaupt die ganze existenzielle Wirklichkeit des Menschen beschrieben wird. Die Wirklichkeit des Menschen wird nicht dadurch beschrieben, dass er einfach Gutes tun soll, um dann eben Gutes getan zu haben, sondern im Endeffekt diese Eigenschaften empfinden wir nur als gut, Kiumas, weil sie präexistent wirklich sind, ja. Das heißt also, sie wurden nicht von uns einfach nur als gut definiert. Sie sind gut, weil sie die Realität sind, die Wirklichkeit sind, die diese Welt an sich zusammenhält. Und an ihr Anteil zu nehmen, bedeutet, den architektonischen Bauplan von dem Ingenieur des Universums zu erfüllen. Nur wenn du das tust, und die Idee dahinter ist ja ein geistiges Prinzip, weil es sich nicht einfach in der materiellen Welt erschließen lässt, ja, nicht allein in der materiellen Welt mit dem materiellen Blick erschließen lässt, sondern sich nur in der materiellen Welt realisieren lassen würde. Aber es ist ein geistiges Prinzip aus dem Sinn, weil das eben eine Sache ist, die materielle Welt umhüllt, aber überschreitet, transzendiert. Und das zu erfüllen würde bedeuten, in der Kohärenz mit dem Willen von dem Ingenieur des Universums zu leben, würde ja bedeuten, den Sinn in der Existenz zu erfüllen. Und dieser Ingenieur hat diese Eigenschaften dargelegt und gewollt von dir, dass du an ihnen Anteil nimmst, ja? Und dagegen zu leben, sich dem nicht entsprechend zu verhalten, würde bedeuten, dass du, und deswegen sagen wir auch zum Beispiel, also sagt Abdu'l-Bahá, dass der Mensch fern seiner Natur lebt oder dergleichen. Das, oder sagt, die sind so wie die Tiere auf dem Felde oder so, kommt häufig in den Schriften vor. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, weil Tiere auf dem Felde an sich sind ja für sich genommen ja überaus sweet und adorable und so weiter. Und die haben ja keine andere existenzielle Aufgabe, als das zu tun, was sie tun. Wenn wir so wie die Tiere im Felde leben oder dergleichen, bedeutet, du hast dich einfach deiner menschlichen Natur entfremdet. Weil deine Natur ist, laut dem Bauplan des Universums, dass du an diesen Eigenschaften Anteil nehmen musst. Wenn du nicht an ihnen Anteil nimmst, dann lebst du zweckentfremdet. Und wenn du zweckentfremdet lebst, lebst du nicht nach einem geistigen Prinzip und die Erörterung von allen anderen geistigen Prinzipien, die du hier in Rede gestellt hast, die machen da auch gar keinen Sinn mehr. Das heißt also, steht und fällt alles mit dem übergeordneten ersten geistigen Prinzip, dass du an sich erschaffen worden bist, um diese Eigenschaften in dir zu verwirklichen und um überhaupt an diesen Anteil nehmen zu können, musst du ein Bewusstsein um diese Realitätsebene haben und die wird dir nur geschenkt durch die Zuwendung zur Manifestation und die Zuwendung zur Manifestation erschließt erst das Verständnis für in geistigen Prinzipien zu operieren. Und dementsprechend allerdings reicht es dementsprechend nicht nur, die Manifestation erkannt zu haben und für sich bei zu Hause zu sein, jenseits der Gemeinde, und ich meine es mit Gemeinde nicht nur die Bahá'í-Gemeinde, sondern die Gemeinde der Menschheit. Und darüber hinaus ist auch nicht nur möglich, dann einfach noch nicht die Bahá'í-Sache, also Bahá'u'lláh als solchen anzuerkennen und einfach nur aktiv zu sein und Aktivismus zu betreiben. Aus der Logik, die ich gerade dargelegt habe, schlussfolgern wir natürlich dann, dass es dann so sein muss, dass natürlich das beides miteinander einhergeht. Das Bewusstsein um diese geistige Wirklichkeit mit dem Handeln nach der geistigen Wirklichkeit, die dann vorgegeben wird in dieser materiellen Welt durch das Orientieren an dem, was dann jetzt unsere Sprache als Tugend und Eigenschaften klassifiziert. Und dann gibt es für die Tugenden natürlich umsetzbare, angebare Definitionsmerkmale. Hier nennt Bahá'u'lláh für die Gerechtigkeit schon ein ganz klares Definitionsmerkmal. Die Fähigkeit, ein korrektes Urteil zu fällen und so weiter, ja. Oder Selbstreflexion zu üben, sich überhaupt dessen bewusst zu werden, hat man gute Eigenschaften oder nicht? Hier geht es um guten Charakter, dann sagt Bahá'u'lláh, du sollst gerecht sein. Ja, warum? Ja, weil du sollst doch selbst reflektieren. Du kannst doch nicht sagen, ich habe Karte unterschrieben als Bahá'í und habe jetzt einen guten Charakter, weil ich dreimal 19 Tage festgegangen bin. Dass die Fähigkeit, mit dir ehrlich 50-50 zu machen, habe ich die Eigenschaften oder nicht? Das Prinzip ist ja auch schon Gerechtigkeit, ist Aufrichtigkeit dir gegenüber. Dass du überhaupt reflektieren kannst, wie viel habe ich von diesen Eigenschaften? Habe ich die wirklich? Habe ich sie nicht? War ich imstande, heute mit meinen Mitmenschen gut und so und auch angenehm umzugehen oder eben nicht? Und das ist dann halt auch eben dieses, was Bahá'u'lláh beschreibt, als dieses lege selbst jeden Tag Rechenschaft ab, ja? Also das heißt also, diese Selbstreflexion ist eine Ebene der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit drückt sich dann, wenn es eine selbstreflektierende Ebene ist, auch dahingehend aus, dass du dich transzendieren kannst und dich aus dem Blickwinkel einer anderen Person sehen würdest. Auch das ist dann Gerechtigkeit. Dann sind wir allerdings nicht auf der Ebene der Empathie und deswegen wird für Gerechtigkeit auch das Wort Fairness benutzt, ja? Es gibt also eine uniforme Gerechtigkeit, alle bekommen gleich, aber dann die Fairness in der Gerechtigkeit, die dann bei Bahá'u'lláh ja nicht nur Edalat, sondern Ensof ist und die dann eigentlich bedeutet, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Ja? Nicht das, was einfach normiert ist. Und das ist dann halt eben auch dann eine Ebene von von Reflexion, von Empathie, die dann hier natürlich auch wie sagt man, der Unterboden ist, der Nährboden ist, auf dem überhaupt geistige Prinzipien sich überhaupt ausdrücken können. Und dementsprechend, also weil geistige Prinzipien, warum können die sich auch nur dadurch ausdrücken? Weil wir können nicht von geistigen Prinzipien reden, wenn wir das auf uns selbst als individuellen Mikrokosmos beschränken. Es funktioniert nur mit diesem Konzept von Aristoteles, mit dem Soon Politikon, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Also dass er im Endeffekt interagieren muss mit der Umwelt und mit der Realität um sich herum, um überhaupt imstande zu sein, Tugenden in der Praxis auch sein eigen zu machen, ja. Und dementsprechend also auch kommen wir wieder zu dem Punkt, Bahá'u'lláh hat Mönchtum abgeschafft, Selbstkasteiung verboten und all diese Dinge und zugleich Beruf zum Gottesdienst erklärt oder andere Dinge auch. Es muss nicht schon Beruf sein, Kunst, Handwerk oder so weiter. Alles, was eben dann irgendwie dann doch auf einen sozial anderen ausgerichtet ist dann eben. Ja, also ich meine, das ist das größere geistige Prinzip hinter allen anderen Dingen, die wir als geistige Prinzipien beschreiben. Ohne diese Sache, die wir hier feststellen, macht alles andere gar keinen Sinn, ja? Du hast geistige Prinzipien, wenn das hier fehlt, also dieses ganze Prinzip von dem das, warum wir nach Eigenschaften streben müssen, was die Motivation dahinter sein muss, was ja den Bahá'í-Glauben so viel unterscheidet von einer humanistischen Philosophie, von da angenommen bis zu dem letzten Punkt, den ich gerade genannt habe, das sind alles dann halt eben die Grundbausteine für geistiges Leben und Trachten oder für das, was wir als geistiges Prinzip bezeichnen. Oder sagen wir mal, es ist das geistige Prinzip in all dem, was wir hier bereden. Ich hoffe, es war hilfreich und wir haben nicht aneinander vorbeigeredet. Ich glaube allerdings nicht. Jedoch natürlich ist das hier auch nicht ausgelotet. Es ist natürlich, da könnte man jetzt sicherlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Ich meine, sonst zu diesem Absatz jetzt noch. Also, wir haben gesagt, das Handeln und Verhalten des Einzelnen sind halt in Kohärenz wichtig, um mal halt jemanden zur Wahrheit zu leiten. Als ethische Komponente haben wir letzten Endes gesagt, wurden Redlichkeit und Gerechtigkeit hier an dieser Stelle hervorgehoben, nachdem es ja im Absatz davor Duldsamkeit war und eben Rechtschaffenheit. Wir sehen das also, all diese Eigenschaften, die beschreiben wir hier, versuchen wir auch für uns definierbar zu machen. Die haben alle natürlich eine eigene, in der eigenen Logik von Baha'u'llahs Ethik, kommen die jetzt hier alle vor. Es ist nicht nur so, weil alle Eigenschaften gut klingen, sondern weil sie natürlich etwas in uns voraussetzen, diese Eigenschaften, die notwendig sind, damit wir den jeweiligen Lehrsatz auch wirklich erfüllen können. Und so würden wir dann vielleicht sogar schon abschließend für heute zum nächsten Absatz kommen, zum vierten Taras und den auch noch gemeinsam vertiefen. Elke, bitte, ja.
Ich habe noch mal eine Frage, was mich sehr bewegt. Wir sprechen immer von Erkennen und von Anerkennen. Was ist zuerst? Also ich kann erkennen und dann anerkennen, aber ich kann auch erstmal, ohne tief in die Materie eingetaucht zu sein, erstmal die Idee anerkennen und dann mich allmählich bilden und erkennen. Was wiegt? Also es wird sehr viel von Anerkennen und von Erkennen der Manifestation und von Gott etc. gesprochen, auch in den Pflichtgebeten, in Zitaten. Was muss als erstes stehen? Also ich bin da sehr, ja, das kann beides das erste sein, oder? Ist das
Naja,
richtig?
also ich meine, du hast schon recht, mit Sicherheit, aber jetzt, wenn wir ganz tief und ganz fein in so Nuancen gehen wollen würden, dann müsste man natürlich sagen, dass die Anerkennung, die auch natürlich im Arabischen auch, also ist ja eine Übersetzung von dem Begriff Erfan tatsächlich häufig, ja? Und Erfan bedeutet im Bahá'í-Glauben zum einen Mystik, bedeutet Erkennen, bedeutet Verständnis, bedeutet Wahrnehmung, aber so eine Art geistige Schau. Aber im Endeffekt wird hier also von Shore Effendi auch der Begriff von Recognition halt natürlich benutzt, den wir im Deutschen mit Anerkennung schön übersetzen können. Und man muss ja dazu sagen, auch jetzt hier tatsächlich im Deutschen der Vorteil, Erkennen und Anerkennen, auch wenn es Synonyme voreinander sind, wenn wir wollen würden, wenn wir jetzt natürlich so ganz literarisch, mystisch das vielleicht voneinander unterscheiden wollen würden, weil wir wollen im Endeffekt ja auch keine Spitzfindigkeiten mit Begriffen machen. Im Original komme ich gleich darauf zurück, ist das eine ja wirklich ja mit Erfan, ist wirklich ein, jetzt habe ich das Wort Schlagbegriff heute schon benutzt, ist wirklich ein Schlagbegriff, eine Terminologie aus der Theologie, die natürlich mit einer gewissen Bedeutung auch einhergeht. Aber hier aus dem Deutschen, um das für sich ableiten zu wollen, erkennen ist im Sinne von so etwas wie Wissen, ja. Aber anerkennen ist so etwas wie ein Akt der Unterwerfung unter eine Autorität auch, ja. Das heißt, es ist diese Ebene, die ganz klar unterschiedlich ist, ja. Als eine Sache, die man wahrnehmen kann, aber es ist eine Sache, die man so, wenn man so will, anerkennen kann, in dem Sinne von, dass man sich ihr auch in der Autorität und in dem, was sie ist, was sie verkörpert, was sie als Substanz ist, auch sich unterstellt, ja. Das heißt also, wenn ich sage, zum Beispiel der Bauplan des Universums, ja, vom Ingenieur des Universums und es geht um die Frage vom Sinn des Lebens, dann können wir natürlich sehr viel Wissen uns aneignen zu dem Thema und dann haben wir hier und da mal Wissen, also durch Erkenntnis uns angeeignet, vielleicht durch Philosophiestudium, ein bisschen vielleicht hier und da individuell meditiert, ein paar Gespräche gemacht und so weiter miteinander. Aber wenn ich dann halt sagen will, was ist wirklich der Sinn des Lebens, dann geht das ja nicht, außer dass ich mein Verständnis dadurch bilde, dass ich schaue, was hat der Architekt des Universums eigentlich überhaupt nur für eine Idee gehabt, als er das Universum erschaffen hat. Und um nicht dem dann zu unterwerfen, das bedeutet dann Anerkennung. Das heißt sozusagen, es ist keine Ebene bloßen Wissens- und Informationsgehaltes mehr, von dem das ein oder andere auch nach meinem Verständnis brüchig sein kann, sondern das ist dann eine Art autoritäres Erkennen, ja? Das heißt also ein Erkennen, wo ich mir auch meines Platzes in diesem Gefälle bewusst bin. Das heißt, ich weiß, also bei Erkenntnis, ja, man lernt das ein oder andere ja und das erkennt man und versteht man dann und es ist Wissen, was man sich aus der Mathematik oder aus jedem anderen Wissenssystem holt. Bei der Anerkennung glaube ich aber in diesem Sinne, wie es halt eben übersetzt wird von Shori Effendi, in dem Sinne, wie es in den Bahai-Schriften ins Deutsche noch übersetzt wird, in dem Kontext, in dem es gebraucht wird in der Übersetzung, wenn Bahá'u'lláh davon spricht, ist es aber natürlich, geht es einher mit der Unterwerfung unter die Autorität dessen, was du erkennen solltest, ja. Das heißt, es ist mehr als eine Information, es ist eine Sache, die von dir eine Art Veränderung deines Menschseins abverlangt, ja. Das ist eine Art des Erkennens, eines Art des Verstehens und Wissens, was eben nachhaltigen Einfluss auf deine Lebensgestaltung haben muss, ja. Und sich dieser Autorität einfach bewusst zu sein. Und ich glaube halt einfach, wir müssen mal zurück auf das Original kommen. Erfan, anders als Elm, weil Elm bedeutet wirklich Wissen, ist ja auch einer der Bahai-Monate. Erfan ist wirklich die Erkenntnis nach einer geistigen Schau. Also das, was wir vielleicht hier im ersten Absatz des Kitab das mit Anerkennung übersetzen. Und da ist auch wirklich das Wort Erfan. Das bedeutet tatsächlich eben all das, was ich versuche jetzt hier aus der eigenen also aus der Übersetzung, also aus der eigenen nicht, aus der deutschen Sprache jetzt irgendwie herzuleiten. Weil da gibt es ja diese geistige Tradition nicht mit diesem Begriff und dergleichen in der Mystik. Und da haben wir aber allerdings das Glück, dass es Anerkennen und Erkennen gibt. Ja? Also man erkennt einmal Informationsgehalt und dann gibt es Anerkennen. Anerkennen, das steckt jetzt ja schon drin. Das ist zu etwas hingerichtet, gen einer Sache, der man sich dann unterstellt in der Art und Weise, was sie als Wahrheit, Wissen, Erkenntnis, Quelle eben verkörpert, ja. Und das heißt also, im Endeffekt im Arabischen ist das eine also Wissen und das andere ist tatsächlich die Annahme einer Sache. Ja, vielleicht ist die Annahme hier ein richtiger Begriff. Es ist die Einswerdung, das Zubekennen zu einer Sache. Anerkennen im Sinne von Bekenntnis machen zu einer Sache. Ja, auch da kommt das Wort kennen wieder drin vor. Erkennen, anerkennen, bekennen. Ja, das Bekenntnis ist das sozusagen. Der Schwur, den du leistest, dass ich daran Anteil habe. Es ist nicht nur eine Summe an Informationen, weil die gewinnen wir auch aus den ganzen Büchern, die wir vielleicht in unserem Regal haben. Geschichte, Philosophie, was auch immer. Das Anerkennen im Sinne von Erfan ist also das Bekenntnis, dass ich daran Anteil haben will. Ich gehöre dazu. Ich möchte das soll auch mein sein. Ich will von dieser Sache sein, ja? Also, und das ist das Glaubensbekenntnis ist ja sowieso in den heiligen Traditionen der Religionen eh wesentlich wichtig, um überhaupt dann tatsächlich für sich zu den auserwählten Volk zu gehören, ja. Und dementsprechend, also auch die Schahada im Islam und so, das ist ja nicht nur ein Satz, den man sagt, das hat ja schon eine Art mystische Tradition, das hat eine geistige Bedeutung. Und im Bahá'í-Glauben ist also natürlich das Glaubensbekenntnis an sich aufgehoben worden, weil nun deine Taten, dein Handeln, wie aber Haula beschreibt, das Glaubensbekenntnis, die Schahada sein soll, dass du zum Volk Bahá'ís gehörst. Dein Verhalten, dein Handeln, deswegen der gute Charakter, deswegen Redlichkeit, Gerechtigkeit, haben von Duldsamkeit gehört und so heute. All diese Sachen, deswegen, oder dass du andere zum Quell der Wahrheit führst. Aber es ist also ein Bewusstseinszustand, in dem wir uns also der Sache, zu der wir uns zubekennen, unterwerfen. Und damit geht und steht eigentlich auch das Konzept vom Bund. Der Bund ist ja nicht nur der geringere Bund, dass du dann die Nachfolgerschaft der Manifestation und der Institution anerkennst. Das steht und fällt ja sowieso mit dem größeren Konzept des Bundes, dass du die Unfehlbarkeit von Bahá'u'lláh als dem Urwillen anerkennst. Und alles, was dich dazu führt, das anzuerkennen, Elke, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Vielleicht hast du dir schon gedacht, warum redet dieser Junge so viel und kommt nicht auf das, was du gefragt hast. Ja, weil das Erkennen ist ja alles, was dich dahin führen soll, um das überhaupt erreichen zu können. Also dieses Konzept, dass du dir dessen bewusst werden musst. Also wenn wir sagen, im Endeffekt jemand wird Bahá'í, im Idealfall, was tut der eigentlich beschwören? Wofür tut der eigentlich einen Eid leisten, Schwur leisten? Um was geht's? Es geht also, wenn wir jetzt ganz abstrakt da drauf schauen, eigentlich darum, dass Bahá'u'lláh in menschlicher Form der Sprecher des Urwillens war, dass in ihm die Göttlichkeit des Urwillens erschienen ist. Und der Urwille ist unabhängig von jedwedem Wissen und jedwedem Bildungsstand, den der historische Avatar erfahren hat oder nicht, oder den ein Mensch generell erfahren kann, hat der Anteil an all dem, was wahr ist. Und er weiß allein, was eben dem Menschen in jedem Zeitalter als beste Wegweisung dienen kann, damit der Mensch wird, was er bestimmt ist zu sein, weil er hat ja den Menschen erschaffen, nach seinem eigenen Ebenbild. Und wenn wir also sagen, wir bekennen uns zu Baha'u'llah, bekennen wir uns dazu, dass Baha'u'llah das ist, was ich hier gerade umschrieben habe. Das bedeutet, dass er in allem, was er spricht, wahr spricht. Dass er in allem, was er sagt, absolut richtig liegt. Und wenn er jetzt sagt, nach ihm ist Nachfolger Abdu'l-Bahá, dann fällt es unter diese Logik, ja? Wenn er dann sagt, danach irgendwann universaler Haus, dann fällt das unter diese Logik. Wenn er sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, auch wenn du es jetzt empirisch noch nicht erfahren hast, dann stimmt das. Wenn er sagt, es gibt das und das, dann stimmt das alles, verstehen wir? Und diese Ebene des Glaubens beschreibt Baha'u'llah als die größte Standhaftigkeit, auch in dem Kitab Aqdas und auch im Tablet von Eschraqat und dergleichen. Um diese Stufe zu erreichen, dass wir anerkennen, dass er das ist, müssen wir natürlich, das kann, guck mal, Elke, wenn wir ganz ehrlich sind, weil du sagst, das eine kann ja auch dann kommen, dann kann das andere kommen. Eigentlich könnte ja jemand de facto ja das nicht annehmen, ohne dass er schon mal vielleicht ein paar hier und da, sag mal, hier und da ein paar Lehrsätze von der Bahai-Sache mal verstanden oder gehört hat, ja. Oder wenn er zum Beispiel hier und da mal ein bisschen was von Baha'u'llah, jetzt Achtung, erkennen konnte, also im Sinne von ein bisschen mal erfahren hat, wer war Baha'u'llah, wer war er in dieser historischen Dimension. Also Urwille ist ja eine Sache, aber wer war, also wie hat sich das ausgedrückt in seinem Leben, was hat er gebracht, wofür hat er Leid auf sich genommen, was macht seine Offenbarung aus und dergleichen. Deswegen glaube ich, ist im Endeffekt, ich verstehe, I see where you're coming, Elke, aber ich glaube, im tieferen Sinn ist es gar nicht möglich. Also man kann nur erfahren, erreichen, wenn man entweder jetzt sagen wir, wie die Buchstaben lebendig durch einen Traum oder durch Meditation dahin geführt wird, oder halt eben durch eine andere Art und Weise, die jetzt zum Beispiel sich aus dem, aus der natürlichen empirischen Erfahrung jetzt abheben würde, oder abends tatsächlich nur, indem man halt Lehrarbeit bekommt von jemandem oder ein Buch liest oder dergleichen und sich mehr damit beschäftigt und dann zu einem Schluss kommt, dass Baha'u'llah ist, von wer er behauptet zu sein und was ich dann halt irgendwie in dieser Welt irgendwie mal durch ein Anführungsstrichen Zufall mal gehört habe, ja. Aber deswegen glaube ich, das eine setzt das andere voraus. Und wenn du dann anerkannt hast, ja, dann vertieft sich diese in der Ebene der Anerkennung natürlich die Erkenntnis von ihm, bis du zu dem Punkt kommst, dass sozusagen dann, was Baha'u'llah sagt, du die größte Standhaftigkeit erlangst und dergleichen. Und das würde sich dann darin manifestieren, dass du auch ohne Wenn und Aber dein Leben geben würdest. Dass die Pfeile des Feindes dir nichts bedeuten würden, dass kein Zweifel mehr in deinem Herzen existieren kann und dergleichen. Das sind dann halt eh alles Ebenen, um dahin zu kommen. Aber ich glaube, als allererstes natürlich muss man einen Hauch von dieser Schönheit erkennen, also erkennen, sage ich mit Absicht, also als Information mal erfahren haben, damit man überhaupt mal aufsteht und mal Freitagabend zu einer Andacht geht, um mehr über Baha'u'llah zu erfahren oder dergleichen. Um dann schließlich vielleicht auch dann anzuerkennen, ja? Aber Martha, bitte, du hast dich
Ja,
gemeldet lange.
ich
Entschuldigung.
hätte, ja, okay.
Sorry, Elke, sag
Kann
du noch,
ich,
wenn es dazu
ich
ist.
hätte gerne eine Erwiderung darauf, Martha, ist das okay? zu dem, was Shahnam gesagt hat, weil das, ich muss an Katha denken. Katha hat erzählt, dass in dem Urwald, da lebt so ein Stamm. Und die sind unisono Bahai geworden. Weil, hast du erzählt, Katha, ne? Weil die Tugenden, die von den Bahai gelebt werden, die ihnen dann auch verbal mitgeteilt wurden, haben gesagt, haben wir alles, wir werden jetzt Bahai. Das ist doch ein vorweggenommenes, ich weiß nicht, wie viele Hunderte das waren, Katar, also es sind sehr viele bei euch in Costa Rica. Das ist doch das ist doch erstmal eine blinde Anerkennung.
Ja, absolut. Ich meine, ich will das auch nicht in Frage stellen, oder gleich in Gott bewahre überhaupt nicht. Aber das, was ich nur sagen will in Ergänzung dazu ist, Baha'i wird man ja nicht, und guck mal, Elke, darüber haben wir heute geredet, und zwar kam aus Qumas Frage, als er gesagt hat, geistiges Prinzip im Handeln und so. Und jetzt, eure beiden Fragen ergänzen sich. Weil man wird ja Baha'i, nicht nur Baha'i, indem man einfach nur ein gutes Leben, also, wie sagt man, nach guten Tugenden ausgerichtetes Leben führt. Weil das ist dann Humanismus. Baha'i ist man, und damit steht und fällt alles, mit dem Bekenntnis, mit dem Verständnis darum, wer Baha'u'llah ist, ja. Das ist das Essentiellste. Das Essentiellste ist also nicht nur tatsächlich einfach nur rechtschaffen zu sein, nur an rechtschaffen, das ist ja jetzt schon, das ist etwas, was es in der Welt fast gar nicht mehr gibt. Aber es ist ja nicht nur, indem man rechtschaffen ist, sondern rechtschaffene Menschen gibt es ja sehr viele in der Welt. Aber das reicht eben dann, wenn man so will, nicht. Also ohne, dass wir jetzt in so einer geistigen Castingshow sitzen würden und sagen würden, das reicht oder das reicht nicht, du kommst weiter oder nicht, weil das weiß ja nur Gott. Aber im Endeffekt, so wie wir jetzt die Schriften verstehen, Ist das nicht die Definition eines Bahai zu sein? Also Bahai zu sein steht und fällt schon mit der Unterwerfung unter natürlich den Impact des Urwillens. Und natürlich ist es so, dass manche Menschen dann gar nicht von Baha'u'llah hören und auch die eine Aufgabe gegenüber dem Zeitgeist haben, der ja eine Art Manifest von dem Urwillen ist. Darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, als es zum Beispiel an die Botschaften, an die Könige ging und Reinhard damals die Frage hatte, weil es mit der österreichische König gar nicht wusste, wer Baha'u'llah ist und so, warum geht Baha'u'llah so hart mit ihm ins Gericht? Ganz klar, ja, weil er eine Verantwortung hat in seiner Position gegenüber dem Zeitgeist und weil Königin Victoria den Zeitgeist erfüllt hat, der nichts anderes als der Wille von Baha'u'llah in der Welt von Raum und Zeit, hat sie dann zum Beispiel Zuspruch bekommen. Das heißt also im Endeffekt, es geht allerdings schon mehr ums Nun, also es geht um mehr als nur um das Handeln, sondern es geht tatsächlich, also weil ich meine jetzt, weil das, ich will das gar nicht in Rede stellen, also in Frage stellen, überhaupt nicht. Ein anderes Beispiel gebe ich jetzt mal. Damals gab es Diversity Dance Workshop, die gibt es hier und da auch immer noch. Erinnert euch, das war diese Tanzgruppe, die Baha'i-inspirierte Tänze gemacht hat. Und Erfahrung hat es ja gezeigt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr. Das ist eine Public Information. Man hat ja dann gewusst, dass sie sozusagen da von Stadt zu Stadt gehen und durch ihre Tänze sehr viel Einfluss auf die Leute haben, weil es attraktiv ist, wie die Baha'i-Sache irgendwie so kreativ dargestellt wird. Sind viele Leute einfach so vor der Bühne haben gesagt, ja, wir wollen auch Baha'i werden, wollen auch Baha'i werden. Und zahlreiche Leute sind Baha'i geworden. Und danach hat man später institutionell gemerkt, dass dieses Bekenntnis gar nichts gebracht hat. Also die wissen gar nicht, was Baha'i-Sache ist, sind nie gekommen irgendwo, nirgendwo weiß man, wo die sind. Die waren dann irgendwann nur noch in der Akte, also als Baha'i. Aber dann irgendwann musste man die alle aufsuchen wieder. Wisst ihr überhaupt, dass die Baha'i sind? Wollt ihr noch Baha'i sein? Und es hatte irgendwie gar keinen bleibenden Effekt gehabt, natürlich. Das heißt, was ich damit sagen will, das ist ein sehr kleines Beispiel, was ich damit sagen will, ist, offensichtlich reicht es natürlich nicht nur sich von den Idealen angezogen zu fühlen. Da gehört schon mehr dazu. Und die Ideale nämlich, die sind sekundär wichtig. Heißt nicht, dass sie unwichtig sind, Gott bewahre. Sekundär wichtig heißt nicht, sie sind unwichtig. Sie sind sekundär, weil sie stehen und fallen mit dem Anspruch Baha'u'llahs. Ohne den Anspruch wären die Ideale auch keine Ideale. Das heißt also, der Anspruch ist essentiell wichtig. Der Anspruch Baha'u'llahs ist das, was dem überhaupt alles Leben verleiht. Weil er als Urquell von allem Guten zum Beispiel sagt, diese oder jene Eigenschaft ist gut, ist sie überhaupt gut? Weil darüber hatten wir auch mal geredet. Warum zum Beispiel der Atheismus an eine Grenze kommt, wenn er dann beschreiben will, was überhaupt tugendhaftes Leben ist. Wir hatten Nietzsche gebracht und dergleichen. Erinnerst dich vielleicht, Elke? Das war, glaube ich, auch mal eine Sache, die aufkam, tatsächlich im Rahmen von einer Frage von dir, sehr lange her. Da ging es auch tatsächlich darum, dass wir gesagt haben, wenn die Eigenschaften an sich keinen Mehrwert, keinen intrinsischen, qualitativen, substanziellen Mehrwert haben, dann muss man sie auch gar nicht erfüllen. Dann würde Nietzsche sagen, dann braucht es das gar nicht. Und der Übermensch ist der, der im Lage ist, immer seinen eigenen Vorteil auszuspielen und sollte auch manchmal die Karte der Tugend spielen. Mal sagen, jetzt bin ich mal gerade tugendhaft, aber weil er damit seinen eigenen Vorteil maximiert. Und die Tugenden haben gar keine Bedeutung. Sie sind bedeutungslos menschgemachte Konstrukte, wenn sie nicht irgendwie, wie Platon sagen würde, idealtypisch schon a priori existieren. Und wir sagen jetzt, der Urwille sagt, dass diese Eigenschaften gut sind und deswegen sind sie gut. Sie sind nicht einfach nur so aus sich gut. Sie sind gut, weil es eine Quelle gibt, die ihr Gut, aus der ihr Gutsein emaniert. Und ohne diese Quelle haben auch Ideale für sich keine idealtypische Bedeutung. Und dementsprechend, dazwischen ist das jetzt nicht mehr deine Frage. Ich bin sehr ins Extrem gegangen. Aber das ist so eine Art Rattenschwanz, der an dieser Frage dranhängen könnte. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, man kann einfach von den Eigenschaften eines Baha'i angezogen sein und sagen, ich bin Baha'i. Man kann von den Idealen der Baha'i-Sache angezogen sein und viele sagen, wir sind Sympathisanten der Baha'i, aber werden keine Baha'i. Wir finden aber die Prinzipien gut. Das reicht halt nicht. Davon gibt es ja zahlreiche Leute. Überall, auch Exil-Iraner und so sagen, die Ideen sind gut, aber wir sind keine religiösen Menschen, deswegen werden wir keine Baha'i. Aber Idee ist gut. Das reicht nicht. Und der ganze Brief von Forel an Abdu'l-Bahá, der sagt, ich finde die Ideen gut, aber ich glaube nicht an diese spirituelle Dimension. Abdu'l-Bahá sagt, ja, dann tut mir leid, da bist du halt kein Bahá'í. Aber dann legt er mir da, was es ja heißt, natürlich ein Bahá'í-Verständnis auf einer anderen Ebene, Metaebene auf diese wissenschaftliche, materielle Welt zu haben. Und dann wird Forel Bahá'í. Also im Endeffekt, ich meine, da gehört schon mehr zu, als nur zu sagen, ja, ich habe die Ideale immer gehabt, jetzt sehe ich die Bahá'í machen das, also war ich auch Bahá'í. Es ist schon ein Verständnis von dem, wer Baha'u'llah ist, womit das Baha'i-Sein steht und fällt. Aber jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Martha wollte was sagen. Sorry.
Ich hatte nur eine ganz kurze Frage an dich, Shahnam. Würdest du dann sagen, dass Anerkennung synonym ist mit Akzeptanz? Denn wenn ich
Ja.
was akzeptiere, dann ist es ja auch ohne Wenn und Aber, dann
Ja.
wäre das synonym?
Ja. Also,
Akzeptanz?
anderes Wort habe ich ja versucht zu benutzen, wäre
Ja?
Annahme, aber Akzeptanz, Zuwendung, Bekenntnis.
Im Englischen gibt es ja nur Acceptance
Anschluss.
dann.
Ja, das ist sehr gut, dass du das so hervorgehoben hast, nochmal für das Verständnis von uns allen. Aber wie gesagt, der Begriff aus dem Arabischen hat keine einseitige, eindimensionale Übersetzung nur. Es wird mit Anerkennung oder Erkenntnis, weil, guck mal, Freunde, weil damit es später nicht so heißt, der Schachnam hat das jetzt nur so gesagt. Es ist mir schon klar, dass das Wort Erfan auch mit Erkenntnis von Shorifendi oder ins Deutsche übersetzt wurde dann irgendwann, weil zum Beispiel das Tal der Erkenntnis in zum Beispiel in den sieben Tälern, ja, das Tal des Wissens oder Erkenntnis, je nach Übersetzung, das ist auch Erfan zum Beispiel. Das ist auch nicht nur normales Wissen, ja. Aber da wird der Begriff auch so benutzt. Aber der Begriff aus der theologischen Tradition besagt also tatsächlich, dass das, was Martin nochmal hervorhebt, es ist die Annahme, es ist das, was die Voraussetzung dafür ist, dass man sich irgendwo hinstellt und du dann noch zum Beispiel das Glaubensbekenntnis zu einer Offenbarung sprechen würdest als Glaubensformel oder so. Das ist das, ja. Alles andere davor ist nur Wissen, das dich dahin führt, um das eben zu machen. Ja, aber natürlich, also ich meine, genauso im Islam, Leute sprechen auch die Glaubensformeln und die wissen gar nichts vom Islam. Aber dann ist ja auch die Frage, ist das eine wahre Anerkennung? Im Endeffekt weiß das Gott, aber natürlich haben wir Parameter, an denen wir das natürlich ableiten können, ja? Und genauso wie dieses, ja, Leute wollen dann halt einfach Bahai werden, wissen aber an sich gar nicht, was das Bahai sein bedeutet oder dergleichen, ja? Das heißt also im Endeffekt, unabhängig davon, ob sich jemand jetzt hier mal zugehörig fühlt oder nicht, ist Anerkennung, Elke, kann man sich einfach darauf einigen, glaube ich, an diesem Punkt einfach. Es ist ein Zustand, der natürlich eine gewisse Reife erfordert. Das kann man sagen. Ja, das kann man sagen im Endeffekt, wo diese Reife beim Einzelnen ist oder so. Ich glaube, weißt du, warum ich das sage auch, Elke? Weil ich höre ja auch zum Beispiel immer mal wieder, dass Leute sagen, ich war jetzt 40 Jahre Bahai, aber habe jetzt erst das Gefühl, als ob ich wirklich Bahai geworden bin oder so. Der eine sagt, ich war Pilgerreise, ich bin jetzt erst Bahai geworden. Der eine sagt, plötzlich noch ein Pflichtgebet. Ich habe immer Pflichtgebet gesagt, aber heute, nach dieser Vertiefung, da und da, als ich da war, war das Pflichtgebet anders. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin erst Bahai geworden. Und deswegen, also ich glaube, es ist ein Zustand, der eine gewisse Reife erfordert, aber der ist, glaube ich, auch gar nicht möglich, ohne dass man natürlich grundsätzlich sich mit dem Theoremkonstrukt Baha'u'llah auseinandergesetzt hat. Und deswegen sage ich, das eine bedingt das andere. Ja. Und sonst ist es zu klein. Sonst das Bahai-Sein wie von uns allen vielleicht sogar. Ja, das ist einfach vielleicht zu klein dafür, für das, was es wirklich ist. Und deswegen ist die Anerkennung auch ein Prinzip, das mit deinem Reiferwerden immer mehr Entfaltung findet in dir. Ja. Und auch natürlich dann auch mehr ein Zustand ist, in dem du mehr auch von dir abverlangst. In dem du natürlich dann auch bestimmte Dinge nicht mehr machst, die du vielleicht vorher noch okay gefunden hast und dergleichen. Und das ist es, glaube ich, was diese Anerkennung mit sich bringt. Jetzt ist es ganz wichtig, die Verwandlung der Gesinnung. Das ist Anerkennung eigentlich im wahrsten Sinne. Und vielleicht ist es sonst tatsächlich, wie du gesagt hast, Elke, nur ein Erkennen. Ja, vielleicht ist es diese transformative Ebene, die wir in diesem ganzen Austausch hier nicht außer Acht lassen dürfen.
Vielleicht ist es ja auch die Anerkennung, wenn ich da angekommen bin, dass ich die Dinge, die die Tugenden speisen, dann wirklich irgendwann nur noch aus Liebe zu Gott mache. Vielleicht ist das dann die Stufe, wo ich dann mehr selber merke, das ist jetzt die Anerkennung.
Ja, folglich heißt es ja auch dann, zwei Paragraphen überspringen wir dann von dem ersten Absatz der Anerkennung und dann kommt im Paragraph danach dann, haltet meine Gebote aus Liebe zu meiner Schönheit.
Ja.
Ja, das ist dann halt natürlich dann die Ebene. Also dieser
Ja.
Dreiklang, den haben wir auch oft beschrieben. Die Motivation ist die Liebe, dann der Verstand ist es natürlich erkennt oder anerkennt und dann sind es die Hände, die adressiert werden im Bahá'í-Glauben, die Gebote befolgen sollen. Diese drei Sachen habe ich immer wieder gesagt, sind über die werden wir jetzt schon Spoiler, werden wir in Tambach auch reden, dann wahrscheinlich am ersten Abend, wenn wir uns dann gleich treffen am 15. Oktober. Aber ich glaube, das ist es, das, was wir häufig auch beschrieben haben, als diese drei Ebenen des größten Namens. Die Einheit Gottes ist die Ebene der Mystik, Adressat ist das Herz. Die Ebene der Manifestationen, Adressat ist der Verstand. Der Verstand muss in der Historizität der Welt erkennen, dass eine bestimmte Persönlichkeit das Sprachrohr Gottes ist oder nicht. Und dann unten, die letzte Ebene ist die Einheit der Menschheit. Sind die Hände des Menschen adressiert. Das Handeln ist aufgerufen. Es geht also um die Errichtung einer besseren Welt. Es geht um die Richtung, es geht um das Wirken von dem Motiv Liebe, von dem, was du erkannt hast, muss nun eben im Handeln sich ausdrücken. Und die Mittellinie in dem größten Namen drückt dir aus, dass all diese drei Ebenen miteinander in Harmonie stehen müssen. Die wahre Bahá'í-Identität ist also die der Vernunft, des Herzens und des Handelns. Und diese drei Ebenen zusammen werden in den vier Tälern beschrieben. Und im letzten Tal beschreibt Baha'u'llah die Synchronisierung von allen drei Ebenen, die dich dann eben zur Stätte des Geliebten führen.
Heutzutage ist man ja schon froh, wenn man Menschen begegnet, die die Tugenden leben.
Ja.
Ja, da traut man sich ja gar nicht dran zu rühren und noch mehr zu verlangen, sondern ist einfach nur glücklich, dass es solche Menschen gibt.
Ja, das ist überragend. Wenn wir diese Menschen kennenlernen, sind wir auch froh. Und wir sind ja auch von dir. Es ist ja so, Überhauler sagt, eine freundliche Zunge ist ein Magnet für die Menschen. Jetzt natürlich von Menschen mit Tugenden fühlen wir uns automatisch angezogen. Ist ja klar, dass wir diese Menschen dann zu unseren Freunden machen wollen, dass wir gerne mit ihnen zusammen sind, dass wir gerne was für sie machen und so weiter. Das ist ja so, es soll ja bedingungslos für alle Menschen sein. Aber es ist ja klar, dass es Abstufungen gibt und dass wir natürlich die Nähe von Menschen suchen, weil Gleiches sucht Gleiches, gesellt sich gern zu seiner Art. Wenn wir selber von diesen, wenn wir ein Bewusstsein um diese Eigenschaften haben, da lernen wir vielleicht jemanden kennen, der hat diese Eigenschaften sogar noch mehr als wir. Und dann ist es halt eben so, weil wir aber diese Eigenschaften halt irgendwie kennen oder wissen, dass sie idealtypisch sind, fühlen wir uns einfach dazu angezogen, ja. Und deswegen sagt der Bahá'u'lláh, dass es auch eine Gesellschaft an Frevlern gibt, das sind halt also sozusagen die Menschen, für die diese Eigenschaften erstens gar nicht gelebt werden und die sich dessen derer auch nicht bewusst sind und die auch gar kein Interesse an denen haben, ja. Gutes steht es also nicht nur um den Menschen, der tugendhaft ist, Elke, sondern schon noch weiter tiefer angesetzt, gut um den, der wenigstens den Wert von diesen Tugenden an einem Menschen erkennt, ja. Der das überhaupt wertzuschätzen weiß, dass jemand fein redet, dass jemand eine schöne Sprache hat, eine schöne Art des Denkens hat, höflich mit seinen Mitmenschen umgeht und dergleichen. Ja, freigebig ist, großzügig ist, nicht lästert über seine Arbeitskollegen und so weiter, geduldig ist. Das überhaupt wertzuschätzen, vergiss mal überhaupt dieser Mensch zu sein. Das wertzuschätzen ist die unterste Ebene, ja. Und dann natürlich selber danach zu streben. Und jetzt kommt's. Und trotzdem, Elke, und trotzdem, bei all der Liebe und all der Ehre, die solche Menschen bekleidet, ja, die diese Eigenschaften haben, trotzdem denken wir dann immer in unserer Naivität irgendwie, diese Menschen sind besonders empfänglich. Und dann ist es sogar so, dass viele von denen gar nicht empfänglich sind. Für so, ja, wisst ihr, also für spirituellen Austausch, Offenbarung, Wahrheit. Nenn es anders, Philosophie. Und nenn es auch anders, unverwechselbares Gespräch. Du siehst, diese Menschen sind so höflich und alles da, dieser Anstand ist da, aber dann für diese Themen eigentlich wie verschlossen. Radikal verschlossen, kein Interesse, keine Sehnsucht, keine Muße, kein gar nichts. Und dementsprechend also ist das auch nicht damit getan. Ja? Es ist natürlich auch nicht damit getan, sich nur zu einer Religion zu bekennen und dann einfach so wie ein verruchter Mensch zu leben. Natürlich auch nicht. Deswegen ist das, was Bahá'u'lláh sagt, die Vereinigung von beiden Komponenten. Es ist das Anerkennen und es ist das Handeln. Und er nennt das also die Zwillingspflicht. Und über die haben wir heute in Taras Nummer 2 und Taras Nummer 3 heute einen Exkurs gehört, wie er von Bahá'u'lláh hier nochmal dargelegt wird. Also, im Endeffekt, ich meine, geschätzte Freunde, wir haben es
Danke.
heute gehört. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure sehr wertvollen Beiträge. War sehr schön, euch heute zu sehen. Ich glaube, diesmal, wenn uns nichts mehr, also wenn nichts dagegen spricht, sollten wir uns schon nächste Woche wieder treffen können. An sich, wenn das okay ist. Spricht nichts dagegen, oder? Erstmal.
Nö,
Ja, gut.
gut, machen wir. Vielen Dank euch allen.
Ja,
Schön,
dann treffen wir uns
dass
nächste Woche. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich sende euch viel
ihr
Liebe.
hier
Tschüss.
seid. Danke sehr, Alapa.
Papa.